palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Sonnige Grüße aus München. Hier ist die neue Folge Serie Amore. Nochmal, der goldene Herbst ist angebrochen bei mir. Marius in Hamburg, wie sieht's da aus?
Übers Wochenende, da kannst nicht knurren. Also Sonne, okay. Sonne würde ich nicht sagen, aber kaum Regen, 17 Grad oder so. Deswegen habe ich auch meinen Samstagnachmittag im Wildpark verbracht, statt mir Parma Como 90 Minuten anzugucken. Hm.
Und wie hat der KSC gespielt?
Der KSC? Ach so, Ja, die haben Spitzenteam in der zweiten Liga, ne? Grüße an Jörn. Siegtreffer in der 94.
Ja, kann man so machen. Das ist der ligenübergreifende Serie Amore-Smalltalk, wie ihr gewohnt seid bei uns.
Direkt on point und ich bin geistig auf jeden Fall auch voll schon in der Woche angekommen.
Ja, oh Gott. Ich bin gefühlt 10 Minuten, bevor wir es aufnehmen, aufgestanden das erste Mal. Und es ist Montagmittag, kann ich euch mal sagen, der Fully Transparency sozusagen.
Naja, du guckst ja auch diesen US-Sport da oder was, ne?
Ja, aber das war gar nicht so der Grund. Das Wochenende war ja ansonsten mit Serie A und Bundesliga sehr voll. Ja. Und der Akku musste mal aufgeladen werden.
Fair.
Beziehungsweise, ich fühle mich in diesen Champions-League-Wochen teilweise so, ich habe das Bild letztens schon mal benutzt, als ich gefragt worden bin, wie es mir geht, so wie die Leuchte im Auto, die blinkt und dann weißt du, 50 Kilometer hast du noch, fährst du 30, fährst du Tankstelle, hast aber nur einen Zehner dabei und tankst dann nochmal so 4 Liter rein und sagst, okay, und irgendwann leuchtet die rote Lampe schon wieder und denkst, oh fuck man, ich muss schon wieder tanken.
Ja. Kannst du dem nächsten bei deinem Arbeitgeber ein Interview mit Rodri führen über Belastung und
stimmt. Ja, bei mir ist aber eher der Kopf und nicht die Knie.
Ja, klar. Belastung
ist Belastung. Deswegen tauchen wir jetzt ab in unsere Wohlfühl-Oase und das ist der Calcio. Ja. Und die Community, muss ich sagen. Mhm. Die Community ist auch unsere SeelenstreichlerInnen sind das. Und ich finde, da passt ganz gut, was Simon uns geschrieben hat. Servus Marius. Mit Freude habe ich wieder eure Folge gehört. Gerade bei den Punkten Liebe zum Calcio und Mount Rushmore bin ich zum Nachdenken gekommen, wie es bei mir war. Liebe zum Calcio, Klammer auf, ist ja nicht nur Serie A, Klammer zu, hat durch einen Mix aus Eurogoals, Laola auf DSF und FIFA 97 auf der PS1 angefangen. Mm. Fühle ich, ja. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Gerade der italienische Calcio ist für mich der perfekte Mix aus tollen Fußball, tollen Stadien und natürlich geiler Stimmung. Da schlägt mein Ultraherz natürlich höher. Ja, und irgendwann bin ich dann beim Toro hängen geblieben und mein Herz schlägt granatrot. Zum Thema Mount Rushmore bin ich ins Nachdenken gekommen und für mich sind es die folgenden. Francesco Totti, Klammer auf, ein Leben lang für einen Club, das ist wahre Liebe. Wo gibt es denn das sonst noch? Klammer zu. Bei Lilo Wanders.
Oh, wow.
Gianluigi Buffon, Klammer auf, einer der größten für mich und einfach immer ein Begriff in Verbindung mit dem italienischen Calcio, auch wenn er lange beim gehassten Stadtrivalen war. Klammer zu. Gennaro Gattuso, in Klammern, fand ich immer einen geilen Spieler. Hatten wir noch gar nicht den Namen, stimmt, aber auch auf jeden Fall legitim. Ja. Und zum Schluss, Christian Vieri. Seine Tore habe ich geliebt.
Mhm. Ja, da merkt man bei der Auswahl natürlich auch die Generation, aus der Simon kommt.
Mhm. Macht unbedingt weiter so. Hoffe, mich zieht es bald wieder in die Stadien Italiens. Am TV schauen ist manchmal ganz nett, aber das Feeling in einem italienischen Stadion ist einfach unbeschreiblich. Ich vermisse es sehr, beneide jeden, der ein Stadionerlebnis einsendet. Ja, Simon, dann bald Stadionerlebnis von dir. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Oh, Mount Rushmore war ja gerade auch das Thema. Komm, pass auf, wir haben nämlich da bei Spotify noch was bekommen von Thomas. Der sagt Buffon, Zanetti, Sheva, Maldini. Und wenn wir gerade noch, da passt es auch rein, Thomas hat dann auch nochmal darunter unter die nächste Folge gepostet. Ihn würde interessieren, für welchen Verein unser Fußballherz schlägt. Sorry, falls dir die Frage schon mal beantwortet wurde und ich es nicht mitbekommen habe. Ist nicht spezifisch gefragt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er italienischen Fußball meint. Ich glaube, bei Marius hat man es gerade schon rausgeholt, hört. Wobei natürlich, wenn er in den Wildpark geht, da ist es Parma, ne?
Ja, so sieht's aus.
Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich in der Serie A kein einzelnes Team habe. So, muss ich sagen. Gibt viele, die ich auch in verschiedenen Phasen, in denen ich Fußball geguckt habe, halt besonders mochte. Ich kann zum Beispiel von mir behaupten, dass ich natürlich gerade rund um 2016, 17, irgendwann da, wo wir dann auch mit dem Podcast angefangen haben, war auch Mitgrund dafür, dass ich mich beruflich wieder mehr um die Serie A gekümmert habe und dafür.
2016, 17 haben wir noch nicht mit dem Podcast angefangen.
Nee, da habe ich wieder angefangen, ja. Mich mit der Serie A beruflich zu beschäftigen und dann.
Es fühlt sich aber auch so an, als würden wir das schon ein Jahrzehnt machen mit dir.
Ja, und trotzdem so kurzweilig, gell? Ja, also da muss man schon sagen, Sarri Ball. Trisso, Mertens, Caichon, Insigne, ja. Aber deswegen bin ich trotzdem nicht Napoli-Fan oder so.
Ich sehe da im Hintergrund bei dir sich Werder Nummer 22 in einem Rahmen.
Ja, Matchworn-Trikot von Schmidti, bester Typ, Mann. Ich hoffe, ihm geht's gut in Frankreich. Ja, genau, das ist mein Verein auf nationaler Ebene. Lief ja auch ganz gut am Wochenende. Oh, Mauri war im Stadion übrigens, unsere Napoli Wolfsburg Außenkorrespondenz hat nur mir ein Video geschickt. Grüße, ich habe noch gar nicht geantwortet, hat nur geschickt. Das ist immer peinlich, wenn der Gästeblock lauter ist als der Rest des Stadions. Ich weiß nicht, wie oft er in Wolfsburg ins Stadion geht. No offense, ne? Aber wobei da natürlich wieder ist immer ein gutes Auswärtsspiel, wenn die Polizei einen ins Stadion lässt. Mhm. Oder auch Innenministerkonferenz wäre jetzt auch ein Thema. Ja, aber nee,
lassen wir das.
Ja, scheiß Innenminister gibt es in Italien ja auch genug. Und eben. Ja, da habe ich mir nur ganz kurz gedacht, ne, kann man mal sich bei den italienischen Kollegen erkundigen, wie gut und sinnhaft personalisierte Tickets sind. Mhm. Mhm. Sehr gut, damit löst man das Problem. Kollege Hermann, wirklich. Naja, so, was hat man noch? Jetzt hast du hier was rein geschrieben von T.Plume.
Ja, da hattest du bei Insta, schon geantwortet, aber ich dachte, so ein Feedback nehme ich ins Dokument auf.
Ja, das könnte nämlich auch tatsächlich der gewesen sein, der auch bei unter Thomas_Plumridge geschrieben hat bei Spotify. Ah, also okay. Kann man ein bisschen durcheinander.
Ja, alles klar.
Aber der hat auf jeden Fall, der findet uns einfach cool. Gerade den, ja, ist klingt nach dem gleichen, lieben wir solches Feedback. Das ist gerade in so vollen Wochen, ne, Belastungssteuerung im Kopf, dann freut man sich natürlich, wenn man hört, dass es euch gefällt. Sehr schön. Und dann haben wir es aber auf jeden Fall noch etwas auch für die Juve-Community unter euch, aber da können alle mal ihre grauen Gehirnzellen anwerfen. Denn wir haben eine Nachricht bekommen aus Berlin, vom Juve-Fanclub dort. Guten Tag, ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ich und ich denke, viele in der Community sind Juve-Fans und der italienischen Sprache leider nicht mächtig. Ja, gibt's, ne? Also auch, welcher Generation man dann ist oder ob man einfach nur so Juve-Fan ist. Die haben ja genug Gründe geliefert, auch in den 90er Jahren, dass man es mit ihnen hält. Und er hat eine Frage, und zwar damals, glaubt er so 2016, kam die Doku Juventus-Story raus. Und im Zuge der Neuerscheinung habe ich mit meinem Fanclub in Berlin den Film zur Premiere geschaut mit den offiziellen Regisseuren. Das Kuriose, der Film lief auf Deutsch, also wirklich in deutscher Sprache. Nun würde ich gerne die Community fragen, ob man irgendwie an diese Version rankommt. Ich mag keine Untertitel, schreibt er. Mhm. Würde die Juventus-Story aber gerne nochmal in deutscher Sprache genießen. Also wenn ihr da das auf einer VHS-Kassette habt oder irgendwo noch als Download-Link. Wie auch immer. Also meldet euch mal. hätte ich auf jeden Fall auch Interesse dran, wobei ich auch großer Fan von Untertiteln bin. Also ich gucke es mir tatsächlich lieber im Original mit Untertiteln an als anders, aber da hat ja jeder so seine Sehgewohnheiten. Also wenn ihr da helfen könnt, dann slidet uns mal in die DMs, schreibt uns eine E-Mail, serieamorepodcast@gmail.com oder bei Spotify unter die Folge reingehen. Dann muss ich sagen, kam viel aus der Community. Hausaufgaben waren nicht so gut diesmal, ne? Also nur Markus und John habe ich jetzt eher auf dem Schirm, die da der Aufgabe nachgegangen sind. Da immer ein bisschen Ausbaubedarf. Wir haben ja eine 11 zusammengestellt von Platz 10 bis Platz 20. Das könnten wir jetzt auch, ihr könnt jede Woche das eigentlich neu machen.
Genau,
ja. Die Tabelle
jetzt ist die Roma, glaube ich, wieder drin. So.
Und da werden wenige Dybala nehmen. Aber der Vollständigkeit halber, natürlich sagen wir euch kurz, wie Markus und John aufgestellt haben. Bei Markus und bei John ebenfalls ist Falcone von Lecce im Tor.
Da habe ich geinfluenced.
Ja, die Verteidigung bei Markus stellt sich zusammen aus Pezzella, LV, Empoli, Boikema, IV, Bologna, Vasquez, IV, Genoa und Chachua, RV, Hellas. Chachua auch bei John, der hat dann in der Mitte noch Izzo und Lukumi, auch da hast du geinfluenced. Und Biragi links hinten.
Das ist auch tatsächlich smart, ja.
Natürlich auch, ne? Das ist eine gute Option. Mittelfeld, Markus, Nico, Pass, Como, Maldini, Monza, Busio, Venezia. Ich glaube, da habe ich ihn auf die Idee gebracht, ne? Bei John, Bernabé, Frentrup, da haben wir beide geinfluenced. Und auch Busio. Schau mal an. Und dann geht's vorne weiter bei Markus mit Mann von Parma, Luvumbo, Cagliari und Gudmundsson, Fiorentina. Bei John starten Luvumbo, Cotrone und Esposito.
Ja, halte ich beides für sehr konkurrenzfähige Mannschaften. So.
Muss man ganz klar so festhalten.
Also Nico Pass auch, nicht nur, weil er den Ausgleich gemacht hat, glaube ich, muss man kein Prophet für sein, dass das einer der großen Durchstarter diese Saison wird.
Ja. Glaube ich auch. Wenn alles körperlich zusammengeht.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich, gerade in den Altern ist immer wichtig, wenn man sich erstmal festspielt, aber da drücken wir natürlich die Daumen. Dann haben wir ein übergeordnetes Update, ne? Es gibt
wohl den Test. Genau, also der VAR wird auch diese Folge wieder ein bestimmendes Thema sein, vielleicht. Also wenn ihr Juve oder Milan geguckt habt, ne, wisst ihr Bescheid. Und wir haben das hatte bei Insta auf jeden Fall auch jemand weitergeleitet, Felix vielleicht. Und in der Serie C wird die wird die Challenge getestet. Also wenn ein Trainer sich unsicher ist, oder wenn er was überprüft haben will, statt dass der, glaube ich, habe ich jetzt nicht 100% gerade auf der Uhr, ob dann die VAR sozusagen als Kontrollinstanz abgesetzt wird und nur der Trainer challengen kann, wahrscheinlich, sonst macht das ja keinen Sinn, ne?
Ja, sonst kannst du es bleiben lassen. Hoffe ich doch auch.
Ja. So. Naja, auf jeden Fall wird das in der dritten Liga ausprobiert und ist, glaube ich, der erste Feldversuch in Europa im Profifußball. Ob das dann was bringt, schauen wir mal.
Ja, ich glaube tatsächlich, kurz war es jetzt auch schon mal in Deutschland, habe ich auch mal die Debatte jetzt oder irgendeinen Artikel drüber gelesen, aber ich glaube bislang haben sich dann nur vielleicht ein, zwei irgendwie zu geäußert, die es begrüßen würden. Die DFL, glaube ich, hat es aber jetzt erstmal noch nicht angedacht. Aber das ist ja, wenn, dann denke ich mal auch ein Prozess, der sich zieht. Ich würde das begrüßen, in jedem Fall. Ich würde das begrüßen. Das würde, glaube ich, irgendwie ein bisschen... Das wäre dann wirklich mal irgendwie ein Element, wo man das auch dann lustig finden könnte oder so, wo das dann, ja, am besten machst du es auch wie beim Football mit einer Flagge oder so. Schmeißt da so ein Taschentuch rein. So. Jo. Aber werden wir gleich ja eh noch drauf kommen. Lass uns einmal ein bisschen den Spieltag durchgehen und mit dem von dir nicht geschauten Spiel beginnen. Parma spielt mal wieder eine Führung.
Ja.
Und zwar in Como.
Ja.
Bonny in der 20. Bringt die Gäste in Führung und der eben auch schon genannte Nico Pass in der 45. dann mit dem 1:1 Endstand. Was sind die Takeaways deinerseits? Ja,
also wenn ihr das Tor von Bonny noch nicht gesehen habt, lecker. Zieht euch das nochmal rein. Und ja, Führung weggeschmissen, hast du gerade gesagt. Ich hatte ja letztens schon mal die Statistikpunkte nach Führungen angesprochen, mit Venezia als Beispiel, die bislang 4-mal geführt haben und davon 1-mal gewonnen bei 3 Niederlagen. Also die Parma und Venezia haben da was gemeinsam, so als Aufsteiger, denn Parma überbietet das sogar mit jetzt mittlerweile 5 Führungen und nur 1 Sieg danach. Immerhin zwar nicht alle Spiele verloren, sondern auch 2-mal unentschieden gespielt, aber ja, das so das Aufsteiger-Ding und dann der Aufsteiger im Gegensatz zu Como, der nicht die ganze Mannschaft ausgetauscht hat, sondern größtenteils mit dem Serie B-Kader da auch noch spielt. Ja, du hast ja Kiel auch am Sonntag gesehen. So, das passt irgendwie alles. Das kann man alles so schablonartig übereinander legen, glaube ich.
Ja, ist extrem bitter, würde ich mal sagen. Ja,
haben mit Michaela und Bernabe auch 2-mal noch Aluminium natürlich. Como hatte bis auf das Tor, glaube ich, keine super nennenswerte Chance mehr. Tja, das sind die Dinger, die du eigentlich gewinnen musst. Aber ja, immerhin verlieren sie es nicht.
Ja, ziehen wir doch das noch als letztes Fazit, um mit einem positiven Gefühl weiterzuspringen. Genua, da sind wir wieder bei zumindest Rückständen aufholen, da zwischendurch reingeschaut und dann dachte ich, oh ja, bei Bologna klickt jetzt. Mhm. Orsolini, 37. und Jens Odgaard in der 56. die Gäste 2-0 in Führung in Marassi. Und dann aber ein Doppelschlag Pinamontis in der 73., in der 85., der dann doch noch einen Punkt gewinnt für Gilardino und die Grifone bringt. Glaube ich, extrem wichtig. Und bei Bologna weiß man bislang noch nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. Ich werde mir das mal angucken. Am Dienstag spielen sie Champions League bei Aston Villa. Glaube ich, sicherlich keine leichte Aufgabe, wie sie sich da so anstellen, begleitet das Ganze in der Konferenz. Vielleicht kann ich dann nächste Woche auch mal noch 1-2 Gedanken zu Bologna mehr hier hinterlassen.
Bei Genua dachte ich auf jeden Fall, also als ich den Stand 0-2 gesehen habe im Ticker, dachte ich, okay, das, wenn das jetzt dabei bleibt, dann war es das für Gilardino. Mhm. Aber das ist der Verein lebt, die Mannschaft lebt, wie man immer so schön sagt. Und wenn Pinamonti hier den Doppelpack schnürt, dann muss man sich vielleicht auch nicht noch überlegen, Balotelli dazu zu holen. Das wäre weiterhin diskutiertes Thema auf jeden Fall.
Dann kommen wir zu einem der ersten Aufregerspiele. Milan holt ganz, ganz, ganz wichtige 3 Punkte gegen Udinese. Den Treffer erzielt Samuel Chukwueze in der 13. Minute. Hinsichtlich so der Aufstellung kann man, glaube ich, sagen, dass ihn, wie sie das durchgewürfelt haben, weil haben ja ein paar gefehlt, Theo hat rot gesperrt, also Okafor hat links angefangen, hat da ganz schön viel Betrieb gemacht. Und in der Viererkette, genau, hat dann Terracciano für Theo angefangen, in der Mitte Pavlovic und Malik Ciao durfte mal wieder starten, der ja eigentlich den Stammplatz verloren hat, aber da Gabi ja kurzfristig verletzt war, durfte er sozusagen auch mal wieder von Anfang an ran, in San Siro.
Vorsicht, Vorsicht, was du sagst. Kleiner Insider kann ich jetzt nicht so im Detail ausführen, aber.
Ja, naja, aber davor habe ich ihn selten spielen gesehen, ehrlicherweise. Ja, ja. Den Kollegen Ciao. Wünschen wir alles Gute. Und Emerson hinten rechts, den muss ich mir jetzt auch nochmal angucken. Für mich ist Emerson Royal immer noch eine absolute Schwachstelle. Das habe ich in dem Spiel nicht so wahrgenommen. Absolute Schwachstelle in dem Spiel war auch das Thema VAR, halbautomatische Abseitserkennung und auch ein sonst ja etwas wilder Schiedsrichter auf dem Platz, Daniele Chifi, den ich eigentlich sonst eher als weder noch irgendwie einordnen würde. Immer wenn ich den, also zu dem habe ich kein so richtiges Gefühl.
Ist ja schon lange dabei, also irgendwie habe ich den Namen so oft gehört, habe ich den auch noch nicht. Aber
ja, es. Ich finde, das ist aber nur so was ganz Subjektives, dass er nicht immer den komplett perfekt autoritären und Respekt ausstrahlenden Auftritt hat, so oder so. Und ich glaube, ja, das fehlt.
Da kannst du im Deutschen mit dem Namen auch keinen Witz drüber machen, ne?
In der 39. fliegt halt eben Reinders vom Platz, weil er Lovric leicht touchiert. Oder touchiert Lovric ihn selber leicht.
Also
das ist halt eine grundlegende. Also solche Szenen sieht man voll oft im Fußball, ne? Es wird hinten gekreuzt, der eine, und da muss man natürlich auch sagen, bei der Geschwindigkeit reicht auch ein minimaler Kontakt. Wer mal schnell gerannt ist und einfach nur ein bisschen was ans Bein geschlagen bekommt, der weiß, dass es jetzt nicht, ich glaube, dass es zu sagen, dass Lovric sich selber in die Hacke haut, ist, glaube ich, auf der Geschwindigkeit so gar nicht möglich. Mhm. Also ich glaube schon, dass Reinders ursächlich für den Fall ist.
Ja, aber auch weil Lovric das merkt natürlich, ne?
Ja, so. Oder vielleicht natürlich, du weißt, dass da hinter dir einer ist, ja, und sagst, im besten Fall trifft er dich vielleicht noch. Was ich als erstes gedacht habe, ist, wenn man sich auf die Szene draufschaut, wo ich dann auch sage, warum die rote Karte vielleicht auch ein bisschen hart ist. So dieses im Volksmund letzter Mann, rot, stimmt ja so nicht. Also in der Regel steht ja, wenn du eine glasklare Torschance verhinderst, ist es mit einer roten Karte zu bestrafen. Jetzt geht der Ball eher so von der Mitte aus, wenn man sozusagen schaut, wie Lovric läuft, geht der so nach rechts weg. Da kann man sich die Frage stellen, wird er, wenn er weiterläuft, kontrolliert er ihn mit dem nächsten Kontakt wirklich so, dass er direkt zum Abschluss kommt? Oder läuft er eher ein bisschen vom Tor weg und in der Mitte krückt noch ein Milan-Spieler nach? Also ich finde, das ist halt so ganz hart an der Grenze und man hätte sich durchaus überlegen können, ob man da als Schiedsrichter einfach die Marschroute anlegt und sagt, da gebe ich gelb, dann wäre es nämlich, glaube ich, auch nichts gewesen, was vom VAR überstimmt worden ist. So allerdings, finde ich, findest du auch wenig Argumente, die rote Karte wieder einzukassieren. Das ist so ein...
Ja, also
ist... Knut Kircher würde sagen, im Ermessensspielraum.
Genau, und ich bin da aus so... Vom Bauchgefühl her bin ich da eher bei dem, was du eben gerade gesagt hast, mit der gelben irgendwie.
Mhm. Gut. Dann müssen wir weitersprechen über den VAR. Nämlich Ehisi Boué erzielt das 1:1. Und da war es, meine ich, so, dass der Assistent schon direkt die Fahne gehoben hat, ne? Der Assistent außen hat schon auf Abseits entschieden und dann wurde es sich nochmal angeguckt. Und die, also da müsste mir nochmal jemand erklären, ob diese Animation der halbautomatischen Abseitslinie komplett der Realität entspricht oder ob das sozusagen natürlich auch ein computergeneriertes Bild ist, weil auf dem Tor von Ehisi Boué sieht es ja so aus, als wäre eigentlich unten das Knie des Verteidigers. Die ziehen oben die Linie und die Schulter ist 3 Zentimeter weiter vorne als die Schulter, wo sie die Linie anziehen bei dem Abwehrspieler Milan. Ich weiß gerade nicht, welcher es war. Aber auf dem Bild sieht es dann so aus, als sei das Knie des Abwehrspielers eigentlich noch weiter hinten. Und wenn du da das angesetzt hättest, aber das ist dann sozusagen die Frage, wie sehr sind diese eingezeichneten Figürchen dann wirklich... die richtigen, die reale und auch die Perspektive dementsprechend. Es ist aber auf jeden Fall wieder so eine Szene, wo man sich denkt, das ist ja, also, das macht doch so keinen Spaß mehr.
Es ist halt, also du, bei diesen Millimeterentscheidungen, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das hatten. Ich weiß noch, als das eingeführt wurde mit dieser halbautomatischen Linie, da dachten wir alle, okay, jetzt hat man dann wenigstens nicht mehr 5 Minuten VAR-Action so. Hat man aber trotzdem teilweise noch. Und du bekommst halt immer das Gefühl, ja, klar, es ist natürlich, wenn man das so ganz irgendwie technokratisch betrachtet oder so, ist das natürlich dann richtig so. Außer jetzt mit dem Knie, ja, auch ein Argument. Es war bei Milan gab es das auf der anderen Seite mit Chukwueze, glaube ich, vielleicht war das auch Ende der letzten Saison so, gab es da auch so Extrembeispiele, wo dann halt also wirklich ein halber Millimeter der Fußspitze oder was auch immer dann halt weiter vorne ist und dann kann man natürlich sagen, ja, rein technisch betrachtet ist das korrekt, aber ja, das sind halt Szenen, wo früher als alles besser war. da hätten dann Kommentatoren gesagt, sie soll doch im Zweifel für den Angreifer angewendet werden. Oder?
Ich glaube, das ist halt natürlich schwierig, weil dann bist du wieder in einem Bereich, man kann sagen, 15 Zentimeter Spielraum funktioniert ja auch nicht. Und in der Szene dann auch noch natürlich ist das Ding, der Assistent zeigt ja abseits an. Also sozusagen hätte man ja ihn überstimmt, wo man dann auch wieder sozusagen als Traditionalist sagen würde, nee, dann lass die Entscheidung auf dem Platz stehen. Mhm. Und die Entscheidung auf dem Platz war ja abseits. Es ist aber auch bei der, was du gerade vorhin noch angesprochen hast, am Freitag hatten wir in der Bundesliga so ein Beispiel bei St. Pauli, bei der nicht halbautomatischen, die in der Bundesliga noch ist, wo legen die Linie an? Mhm. Wann verlässt der Ball den Fuß? Und jetzt arbeite ich ja auch, wenn wir Highlights machen, Videoschnitt, dass ich, wenn du da einmal auf Pfeil nach vorne oder nach hinten gehst, springt der Ball halt nicht nur einen Millimeter, weil das ist auch technisch, die ganzen Halbbilder, also so viele Bilder, wie eine Kamera in der Sekunde aufnehmen kann, nie dem, was im wahren Leben passiert, entspricht. Das kannst du nie zu 100% darstellen. Also von daher finde ich das...
Also können wir uns vielleicht darauf einigen, dass auch, ja, okay, der Linienrichter hat das dann entschieden, dann kann man das so argumentieren, sicherlich. Aber Ezebue hat sich nicht durch ein, was weiß ich, nicht mal halbwegs offensichtliches Abseits irgendwie einen Vorteil in der Situation verschafft oder so.
Ja. Ja, ich fremdle weiter hin mit dem Ganzen. Dann gibt's keinen Elfmeter, obwohl Pavlovic Kabasele umräumt. Und ja, er kommt zum Abschluss und Pavlovic zieht so die Füße nach hinten. Also unten, er versucht die Füße irgendwie einzuziehen, aber ich habe es ein paar Mal angeguckt, also Pavlovic spielt den Ball nicht.
Nee.
Kabasele, weiß nicht, ob man das sagen kann, ist schon zum Abschluss gekommen, aber das hatten wir auch schon ein paar Mal. Also du kannst ja, der Ball war ja noch im Feld. Ich weiß nicht genau, warum es keinen Elfmeter für Udine gibt. Also auch solche Szenen hatten wir zweimal in der Bundesliga im Übrigen. Einmal vor ein paar Wochen bei Augsburg gegen Mainz, als der Schiri Elfmeter pfeift und ihn dann aber einkassiert, wo aber wirklich sozusagen der Spieler mehr drauf wartet, dass der Rutschende, der nicht faulen wollte, noch in ihn reinrutscht. Und dann eine Woche später noch bei einem anderen Spiel, wo er dann gegeben wurde, also da sozusagen auch selbst liegend übergreifen, ist keine Linie da. Kiffi hat es nicht gesehen. VAR sagt nichts. Also aus meiner Sicht muss es Elfmeter für Udine geben. Ja. Und dann geht es nochmal weiter. In der 5 Minuten Nachspielzeit trifft dann Kabasele. Aber auch das wird einkassiert. Auch wieder eine Millimeterentscheidung.
Und da hat der Linienrichter nämlich nicht angezeigt.
Da gab es dann auch ein bisschen Verwirrung. Wann ist es aktiv, wann ist es passiv? Wann ist es eine neue Spielsituation? Ekelenkamp steht beim ersten Kopfball, der kommt, glaube ich, auch schon von Kabasele in die Mitte, steht Ekelenkamp unten einen Schnürsenkel im Abseits mit dem Fuß. Also wirklich, mehr nicht. Also der kleine Zeh. Dann kommt der Ball in die Mitte und es ist Malik Chau, der den Ball bewusst spielt, aber es ist keine neue Spielsituation, weil er ihn zu einem bewussten Spiel gehört, auch ein kontrolliertes Spiel. Und wenn er das guckt, der Ball kommt so halb hoch rein und Ekelenkamp führt einen Zweikampf mit ihm. Mhm. Deswegen ist Ekelenkamp schon aktiv.
Okay.
Deswegen ist Ekelenkamp aktiv in der Situation, aus meiner Meinung. Und dass Chau den Ball spielt und der dann sozusagen von Pavlovic, und spätestens da können wir nicht mehr um ein kontrolliertes Spiel sprechen, sondern ein bewusstes Spiel, der will mit dem Kopf hin, aber er kann ihn nicht bewusst kontrolliert spielen, es entsteht keine neue Spielsituation. Da bin ich der Meinung, dass wenn Ekelenkamp halt da unten den Zentimeter im Abseits steht, dann ist das so in der Folge die richtige Entscheidung, das Tor einzukassieren.
Okay.
Aber es ist halt auch wieder so, ja.
Für den Udineser Auswärtsblock auf jeden Fall. Also nicht, dass ich denen nach diesem Spiel irgendwas gönnen würde, so, aber wenn du da drin stehst, dann ist, glaube ich, das Beschissenste, was überhaupt passieren kann.
Ja. Da wurde Mike Maignan wieder beschimpft. Ich glaube, in diesem Fall mal nicht rassistisch, aber da gab es ja eine Vorgeschichte, sondern irgendwie als mit weiß nicht, Trickskerl, was da ich, was weiß ich, was alles für Worte geflogen sind, aber es war jetzt diesem Fall nicht wie vor 9 Monaten, als es eben auch von Rassisten, also da bestimmt worden ist aus Udine, aber da sind halt welche deswegen lebenslang gesperrt worden, surprise, und zu Recht, natürlich, raus mit euch aus dem Stadion.
Ja, und deren Freunde beleidigen ihn jetzt, weil die nicht mehr dabei sind oder was auch immer.
Ja, genau. Dann darfst du noch die Mark-Takes machen.
Ja, zum auf Spiel. Jeden Fall. Ja. Es glaube ich, auch ähnliche Linie wie bei uns. 1-0, was für ein beschissenes Spiel. Milan hat es bis zur roten Karte eigentlich gut gemacht, würde ich zustimmen. Zweitens, starkes Tor von Chuck, würde ich auch zustimmen. Drittens, Kiffi war eine komplette Katastrophe, insgesamt gleichberechtigt für beide Seiten.
Na, da haben wir es doch.
Ja. Haben jetzt natürlich 3 Udinese und 1 Milan-Situation diskutiert, aber fliegt rein das nicht. Nimmt das Spiel vielleicht eh eine ganz andere Richtung und so, ne? Mhm. Und viertens, Abraham wahrscheinlich lange raus. Der ist in der 70. oder so eingewechselt worden, musste 5 Minuten schon wieder mit einer Schulterverletzung runter, weil er eine mega Chance, den Deckel raufzumachen, in seiner leider ein bisschen häufiger, ein bisschen unglücklich aussehenden Art, verstolpert und, glaube ich, dabei in den Torwart so ein bisschen reinrauscht mit der Schulter oder so.
Ich glaube, er fängt sich mit dem Arm auf.
Oder so, ja.
Und dadurch.
Ja. Und der Verdacht, der zuerst gehandelt wurde, war Schultereckgelenkssprengung. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es noch keine offizielle Diagnose. Er hat selbst bei Instagram geschrieben, dass er optimistisch ist, schnell wieder dabei zu sein. Aber wenn das wirklich eine schwerere Schulterverletzung ist, dann reden wir sicherlich von ein paar Monaten.
Das ist echt extrem bitter.
Ja. Und dann hat Shugi bei Twitter noch geschrieben, diese VAR-Entscheidungen sind einfach nur noch lächerlich und ein schlechter Witz. Da werden wegen 0,001 Millimeter minutenlang geguckt und dann auf Abseits entschieden. Was für ein riesiger Haufen Schweinescheiße.
So. Genau so.
VAR ist beim anderen Samstag-Topspiel auch noch ein Thema gewesen, ne?
Jo. Juve schlägt Lazio mit 1-0. Zynisch, könnte man sagen. Weil es dann auch noch ein Eigentor von meinem Namensvetter Chrila ist in der 85. Minute. An der Stelle ein kurzer Hinweis, wenn euch das jetzt hier, was wir besprechen, gerade aus Juventini-Sicht nicht genug ist. Ich habe gestern Abend noch, und die Folge wahrscheinlich irgendwann auch heute Montag, im Vorfeld der Partie Juve VfB Stuttgart mit dem VfB XSTR-Podcast gesprochen. Das ist tatsächlich der Podcast, den ihr auch sowohl in den Podcatchern, aber auch auf YouTube mit Video auf dem offiziellen Kanal des VfB Stuttgart findet. Sehr unterhaltsam. Also wir wollten 20, 30 Minuten machen, haben, glaube ich, insgesamt fast eine Stunde dann über Juve und italienischen Fußball gesprochen. Wenn ihr mögt, geht da mal rein. Da bekommt ihr dann irgendwie auch noch ein bisschen mehr zu Juve, wenn euch das jetzt hier nicht reicht. Ich hatte ja auch angekündigt, diese Woche können wir es mal ein bisschen ausführlich über Lazio sprechen. Jetzt ist das Ding, nachdem Romagnoli in der 24. Minute vom Feld geflogen ist, richtigerweise, dann können wir das hier direkt mal durchmachen, waren die verbleibende Spielzeit in Unterzahl jetzt natürlich kein Anschauungsmaterial, wo ich mir jetzt irgendwie unter Marco Baroni insgesamt da ist eine Schablone drauflegen könnte, weil das hat das Spiel natürlich komplett verändert und Lazio hat mit Mann und Maus verteidigt.
Ja.
So.
Klar.
In der Anfangsphase war es schon so ein bisschen Abnutzungskampf. Aus Juves Sicht muss man einfach wieder jedes Mal Kalulu hervorheben. Ja, der ja auch sozusagen den Platzverweis mit initiiert. Der Spieler, der in der Serie A, seit er jetzt bei Juve das erste Spiel gemacht hat, die meisten progressiven Läufe mit Ball hat.
Oh, okay.
Also das sind dann Läufe mit mehr über 5 Meter mit Ball am Fuß gemeint.
Lucio-Läufe.
Das ist schon Lucio-Läufe, ja. Und also wirklich. Und das ist umso wichtiger, dass der es da jetzt auch noch funktioniert, weil die Verletzungssorgen sind ja gegeben. Und wir sind jetzt bei Juve in dem Bereich dessen, dass sich halt jetzt die Doppelbelastung und der Kader schon an die Grenzen kommt, glaube ich. Ganz wichtige Phase für Juve natürlich und deswegen auch ein ganz wichtiges Ding, dass sie dann so ein Spiel trotzdem noch gewinnen. Teilweise in den YouTube-Kommentaren unter einem Highlight gesehen. Ich glaube, viele denken es wieder, auch angesichts dessen, wie Juve da gespielt hat, oh, das ist zu wenig. Aber ehrlicherweise ist es ja natürlich auch oft in Überzahl, vor allem nimmst du einen neuen Abwehrspieler rein, nimmst einen Stürmer raus, es verändert sich ja hinten die Defensivstruktur Lazios nicht. Eher wird sie noch massiver. Ja, und sagen wir vielleicht mal kurz, was uns positiv schon davor gestimmt hat bei Lazio, das hat auch John geschrieben. Bei Lazio und Baroni ist er guter Dinge, aber das war ich schon vor Saisonstart. Da kann ich nur den Hut ziehen, wir waren das nämlich nicht. Baroni hat nicht nur bei Hellas, sondern vorher auch bei Lecce aus wenig das Maximum rausgeholt. Nun scheint das Match zwischen Baroni und Lotito bzw. Lazio zu fruchten. Ich denke, sie qualifizieren sich für die Europa League. Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, wen ich so stark gar nicht auf dem Schirm hatte, ist Nuno Tavares, der LV, der unfassbar viel nach vorne anschiebt. Also da haben sie auch irgendwie so einen kleinen Stil gemacht. Der hat auch noch eine Guendouzi-Marseille-Connection. Das hat Matteo Guendouzi in einem Interview davor auch nochmal betont, wie gerne er mit dem zusammenspielt. Ich hatte auch Guendouzi, das war es in dem Spiel.
Tavares, einmal kurz, ein kurzer Einwurf dazu. Meiste Vorlagen bisher diese Saison in der Serie A. Mit 5.
Ja, und in Europas Top 5 liegen hat nur Bukayo Saka mehr Assists insgesamt. Also, das ist schon was. Ich fand auch, hinten haben sie halt immer auch noch so, also sie haben eine super gute Mischung, ne? Marušić musste Lazzari ersetzen, der gefehlt hat, der kratzt jetzt bald dann an den 300 Spielen für Lazio, Marušić. Romagnoli, der fliegt dann da in seinem 310. Serie A-Spiel, ist auch einer, finde ich, auf den man sich verlassen kann. Mario Chila, er macht dann das Eigentor, aber ansonsten auch in den, was ich mir jetzt davor angeguckt habe, in Highlights, also Abwehrspiel so, hat er auch einen Schritt nach vorne gemacht.
Safe, also ich würde sogar sagen, in den letzten 12 Monaten von allen Verteidigern in der Serie A einen der größten Schritte gemacht. So, also vorher hat er häufiger nur mal so in der Europa League Gruppenphase, die Lazio nicht interessiert hat, unter Sarri, da durfte er spielen, so, und in der Liga selten. Jetzt ist ja Casale weg, der ist nach Bologna gegangen und er hat seit Januar oder so, oder seit Dezember, keine Ahnung, hat er den Stammplatz und ist da nicht wegzudenken, so, also, und immer noch erst 24, also.
Und halt, Guendouzi, finde ich, hat auch so einen Schritt gemacht in Sachen Verantwortung und, klar, jetzt war er auch zusammen mit Nicolo Rovella, der dann vielleicht da noch ein bisschen mehr den spielerischen Part auf der Doppel-6 gibt, halt in dem Spiel, und deswegen kann ich das dann jetzt nach der Partie nicht weiterführend auseinandernehmen, weil die halt dann nur noch damit beschäftigt waren, die Räume zuzulaufen. Das haben sie auch alle ganz gut gemacht, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Juve am Schluss trotzdem fast Expected Goals Wert von 2 hatte, also sie treffen nochmal die Latte. Douglas Lewis hat eine Kopfballchance, den er machen muss. Also ist es halt für mich auch nicht dann doch noch glücklich hinten einen reingewirkt und wieder das Allegri-Juve, das dann irgendwie Glück hat. Das war schon mehr. Sie sind geduldig geblieben. Ja, manchmal, Juve, fehlt mir ein bisschen das Tempo. Das ist übrigens, es gibt im Juve-Stadion oft so ein hörbares Kopfschütteln, wenn Locatelli den Ball hat.
Okay.
Ich glaube, der hat wirklich bei den Fans einen schweren Stand und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das, was er macht, von Motta gewollt ist. Also er ist sozusagen, er entscheidet sich manchmal gegen einen progressiven Pass, weil irgendwas Vertikales steht mal drauf und ich werfe ihm das ja auch oft vor, dass er dann das Spiel langsam macht. Aber ich glaube, das ist dem geschuldet, dass Motta Ballbesitz, Fußball und Dominanz will und dann lieber. Und dass Locatelli ein Spieler ist, bei dem er sagt, du machst keine Risikobälle. Und das Publikum kennen wir dann mit irgendwie, dann wird es da irgendwann so ab der 70. wird es ungeduldig. Ne? Und dann ist so dieses, so, das hörst du dann im Stadion tatsächlich deutlich.
Na, man kennt ja Fanbeurteilungen von Spielern wie Toni Kroos.
Ja, ne? Ja, genau. Aber zurück zu Lazio, auch ein Zakani und Isaksen ist in dem Spiel natürlich schwer zu beurteilen. Ich finde, gerade in den ersten 5 Minuten hast du schon gesehen, wie, wie Lazio das Ganze dann auch aufbauen will, wie dass Tavares hochschiebt, dass Dia da so hinter Castellanos sich rumschleicht, dann mal mit nach vorne geht, dann, dass sie dann versuchen, eine Seite zu überlagern, dass Zaccagni reinzieht, den Platz ein bisschen für Tavares frei macht. Jetzt ist aber eine Sache, die ich jetzt gerade auch in der Spielanlage zum Beispiel gegen Juve schwierig finde, ist, dass keine Mannschaft schlägt so viele Schlanken. Also ich weiß nicht, wie es nach dem Spiel aussieht, weil die sind gar nicht dazu gekommen, Schlanken zu flanken.
Da war
die Flankenstatistik dann relativ schlank bei Lazio. Mhm. Und ansonsten ist sie sehr üppig. ich glaube, irgendwas damit machen wir im vollen Titel. Ja. Also vor der Partie gegen Juve führte Lazio die Statistik der Crosses deutlich an. Keine Mannschaft hat mehr Hereingaben von außen. Und das ist schon auch das Thema, das hat Guendouzi im Interview auch davor gesagt, das mögen sie auch. Also ich glaube, sie können sich identifizieren mit dieser Art und Weise, wie Baroni das haben möchte. Da ist auch mal was aus dem Halbfeld dabei. So, weiß nicht, vielleicht darf Max Jakob Ost nicht so viele Lazio-Spiele gucken. Und das ist natürlich zielbringend und führend, wenn dann auch natürlich haben auch Abnehmer. Also auch wenn sie tatsächlich nicht die Größten sind, haben die ein gutes Kopfballspiel, finde ich, ein gutes Timing. Auch gilt für Castellanos, auch wenn er nicht mal die 1,80 groß ist. Auf der anderen Seite liegen sie bei der Genauigkeit der Flanken auf Rang 15. Also sie schlagen schon extrem viele Flanken für den Ertrag dann, der dann dabei rauskommt. Und das spricht, glaube ich, auch dafür, dass sie extrem viele Ecken haben. Also es sind dann wahrscheinlich ganz viele Flanken, die dann nochmal abgefälscht werden und dann daraus eine Ecke entsteht. Daraus, aus Standardsituationen, kannst du immer Ergebnisfußball spielen. Ne? Siehe Union Berlin zum Beispiel. Ja, ja. Das funktioniert. Und da auch, das Spiel gewinnen sie gegen Kiel, um nochmal dieses, das ist eine Halbfeldflanke, das ist eine Ecke. Du kannst so Fußballspiele gewinnen. Und das sieht dann auf dem Zettel und jetzt auch auf der Tabelle und deswegen vielleicht auch für uns so überraschend jetzt teilweise, dass Lazio jetzt so gut dasteht. Es ist aber, wenn du gegen Kalulu und Gatti spielst und da kein Perfekt zwischen die Innenverteidiger setzt, dann schädeln die dir alles raus.
Mhm, ja.
Und es ist auch eine Art und Weise, Fußball zu spielen bei Lazio, auf die man sich schon einstellen kann. Also, um da mal einen Strich drunter zu ziehen und unter den kleinen Lazio-Part, würde ich mir das jetzt ehrlicherweise nochmal 4-5 Wochen angucken und dann mal schauen, ob die Ergebnisse immer noch weiter so funktionieren.
Okay. Ja, ist doch nice.
Ich war sehr froh tatsächlich, dass Gaetano Castrovilli mal wieder Fußball spielen zu sehen, aber der hat natürlich in dem Spiel dann auch nicht, ist auch gekommen, ohne nochmal da wirklich nach was vorne initiieren zu können. Und ja, genau. Ah, wir müssen noch über eine andere Sache reden, ne? Du hast sogar diesen vermeintlichen Handelfmeter reingeschrieben. Das ist für mich gar keine Diskussion, dass es keine Hand ist.
Ja, ich dachte nur, dass wir das erwähnen. Nicht, dass jemand nachfragt oder sagt, wir bevorteilen Juve oder so.
Wo?
Nee, weil wir es unter den Tisch fallen lassen, dass da eine diskussionswürdige Szene eventuell gewesen ist. So. Oder weil sie vielleicht jemand gesehen hat, nur in einem Real und ohne Kommentar und so, weißt du?
Das ist, bevor Vlahovic die Latte trifft, ne? Beim Schuss sozusagen kriegt ihn, ich weiß nicht mehr, welcher Lazio-Spieler hat den Ball, aber näher kannst du gar nicht versuchen, den Arm an den Körper anzulegen.
Ja, ja.
Also, ja. So. Aber genau, Douglas Lewis müssen wir nochmal drüber reden. Der ist natürlich auch immer mehr Spielzeit bekommt, weil da auch das ein oder andere halt im ausfällt, auch Kopmeiners Rippen, Prellung, Rippen, dislocated, gebrochen, weiß nicht ganz genau, hab die Röntgenbilder nicht gesehen, aber der wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen fehlen. Ich glaube, Rippe muss man schon vorsichtig sein. Mhm. Douglas Lewis insgesamt, er überzeugt mich noch nicht. Er ist derjenige, der dann auch immer wieder ungenaue Bälle spielt. Er hat dann diese große Torchance, die ihm so gut getan hätte, ne? Also der hat bis jetzt ja wirklich einen Scheißstart bei Juve gehabt. Alles, was er angefasst hat, hat nicht funktioniert. Er verschuldet einen Handelfmeter gegen Leipzig, gegen Cagliari kommt er rein, verschuldet den Elfmeter. Und auch in dem Spiel tut er sich schwer, vergibt die Riesenchance. Ich glaube, das hätte ihm so wahnsinnig gut getan. Und kurz danach, Das ist eine Minute vor dem Tor ungefähr. Guckt euch das nochmal an. Rauscht er bei einer Flanke mit Patrick zusammen. Und dann geht Patrick zu Boden. Das Spiel läuft kurz weiter. Der Schiedsrichter Saki unterbricht das. Und dann, aber sonst dauert, kennen wir das ja, VAR dauert dann relativ lang. Aber es geht extrem schnell weiter. Man sieht die Zeitlupe einmal, zweimal. Und dann steht Saki schon wieder an der Stelle, wo er das Spiel unterbrochen hat. Und macht einen Schiedsrichterball und das Spiel wird fortgesetzt. Und in dem Moment ist natürlich die Messe gelesen. Dann kann niemand mehr eingreifen. Und nachdem er den Schiri-Ball macht, fasst er sich nochmal kurz ans Ohr. Es ist von Douglas Lewis so eine richtige frustdumme Aktion, darfst du nicht machen. Er schlägt Patrick auf den Rücken. Wie der dann zu Boden geht, es steht wie nochmal auf einem ganz anderen Papier. Aber auch in der Zeitlupe sieht man, dass Saki die Szene nicht sieht. Also muss er kurz Kontakt gehabt haben und dann kann, dann haben sich das vielleicht die Schiris im VAR noch einmal kurz angeguckt. Und jetzt hat sich der Gianluca Rocchi gemeldet, der Schiedsrichterboss. Er hat bei The Zone Italien gesprochen und es gab es auch nochmal das Audiomaterial da zu hören. Saki hat wohl gesagt, oh, da gab es einen zufälligen Kontakt zwischen Spielern im Strafraum. Mhm. Das war seine erste Einschätzung, dass sie zusammengeknallt sind und deswegen Patrick gefallen ist. Was natürlich überhaupt nicht der Wahrnehmung entspricht, beziehungsweise Wahrnehmung, nee, er hat es ja nicht gesehen. Also man sieht, dass die Szene in seinem Rücken ist. Der VAR sagt dann, so ein Zufall war das nicht, aber dann auch, dass es so nicht so viel war. Und Rocchi hat gemeint, es ist sicherlich kein Zufall und es gefällt diese Art von Gestenhandlungen sicher nicht. Wenn der Spieler auf dem Spielfeld vom Platz geschickt worden wäre, hätten wir uns nicht beschwert. Ich verstehe aber, dass der VAR nicht eingreift, möchte aber auch die Vereine und Spieler auffordern, klarzustellen, dass dies nicht gefördert werden sollte. Es war eher ein Schubsen als ein Schlag, aber es gefällt uns trotzdem nicht. So, du hast es doch jetzt auch gesehen. Mhm. Ist es ein Schubser oder ein Schlag?
Ein Schubser geht, glaube ich, anders.
Oder?
Ja.
Also wirklich, und das ist jetzt bei Rocchi auch jede Woche irgendein Bullshit und eine Ausrede dafür, was die Schiedsrichter oder der VAR verbockt haben. Und bitte, ey Leute, hört mir auf, in die DMs zu sliden, mit der eine mit Marotta liegt, der andere mit Juve, Rubio. Das ist mir scheißegal, bei welchem Verein das passiert. So, ich gucke mir Fußballspiele an und mir geht es halt auf den Keks, wenn Sachen falsch gemacht werden und dann in dem Fall einfach sogar dann auch danach so, das ist Bullshit, was er erzählt. Das ist einfach Bullshit, was er sagt.
Ja.
Und,
PR-Berater hat das Statement geschrieben oder so.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich fand Rocchi noch nie gut.
Nee.
Der hat auch so eine ganz komische Aura. Ja. Und das wäre halt tatsächlich auch, das ist sowas, wo ich einfach sage, Douglas Lewis, wirklich dafür, du bist so dumm. Wirklich, du bist so dumm. Das ist also, ja. Und das hätte halt, ne? Und dann im Endeffekt fällt eine Minute später das Tor und da ist er ist nicht beteiligt, aber er steht ja dahinter, so dahinter Chila sozusagen. Ja. Chila springt ja in den Ball rein, weil hinter ihm Lewis ist, dass da vielleicht Providell ein besseres Kommando geben muss. Aber er trifft ihn auch super unglücklich natürlich. Eigentlich klärt er den zur Ecke raus und naja. So. Ah, genau. Damit kann man noch sagen, Ivan Providell weiter ohne weiße Weste. Hat sich jetzt in dem Spiel sonst nichts zu Schulden kommen lassen. Aber ansonsten in der Saison halt auch noch nicht der Rückhalt bei Lazio, der schon mal war.
Ja.
Stand in der so prozentual gehaltene Bälle, ist er vor dem Spiel auf Rang 20 geführt worden. Da sind nur 4 Keeper schlechter gewesen als er. Mehr habe ich gar nicht.
Na, war doch auch allerhand.
Allerhand.
Ja, wenn ihr das anders seht, dann sagt Bescheid. Schickt uns eure Takes auf den altbekannten Wegen, ob das als Sprachnachricht oder als Hasskommentar ist. nehmen wir alles. Aber nicht in Marius DMs, sondern in die Serie Amore DMs.
So, nehmen wir ein bisschen Tempo auf. Dafür ist die nächste Partie eigentlich die falsche, denn da war
kein Tempo
wenig
drin.
Tempo. Ja. Da war kein Tempo gegeben. Napoli schlägt Empoli. Es war eine schwere Auswärtsreise auf jeden Fall. Ich glaube, das konnte man erwarten. Und da kann man dann auch sagen, gut, dann dann nimmst du dazu mit. Da wird im Mai 2025, ja. Oh Gott, wird niemand danach fragen, wenn man Meister ist, zum Beispiel, wie man damals am 8., 9. Spieltag in Empoli gespielt hat. Quiccia Quaraschelia nach einem für mich unstrittigen Elfmeter, ein bisschen dämlich angestellt in der 63. mit dem Tor des Tages. Und ansonsten war da, du hast es geguckt, ich mal zwischendurch kurz vor Kiel Union nebenher auf dem Handy so ein bisschen laufen lassen. Der Kollege, der es kommentiert hat, ich glaube Mats Nabers war das, hatte sich ein bisschen mehr versprochen von dem Spiel, glaube ich.
Also ich habe auch, das Spiel hat nicht dafür gesorgt, dass ich allzu aufmerksam neben meiner News-Tagesschicht geguckt habe, sondern es war eher so ein Kommentar laufen und wenn da mal ein Anflug von aufgeregterer Stimme war, dann habe ich hingeguckt. So, und ich finde, dass das HP das sehr gut zusammengefasst hat, auch wenn er sagt, erst ab Minute 30 gesehen, da war es grausam anzuschauen. Lobotka fehlt massiv, Quara macht zumindest der Elfer, ansonsten gelingt ihm wenig. Neres dürfte er meiner Meinung nach mal von Beginn an spielen, aber Hauptsache 3 Punkte. Ich glaube, das sind die Takes, die man aus Napoli-Sicht da mitnehmen kann. Tatsächlich in den ersten 30 Minuten Empoli teilweise, also gefährlich waren sie auch nicht, aber Feldvorteile in offensiven Aktionen oder so.
Okay. Ja, Strich drunter. Venezia Atalanta wird mit 2:0 für die Gäste aus Bergamo gewonnen. Mario Pašalić in der 7. und Matteo Retegi in der 47. mit den 2 Treffern. Pašalić jetzt 50. Tor. Mhm. Der erfolgreichste Kroate in der Serie A.
Stimmt.
Ja. Hat uns Markus noch zukommen lassen, ja. Fact.
Durchaus da, für einen Mittelfeldspieler. Gab ja auch den einen oder anderen Stürmer immer mal. Kannst du machen.
Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, eh wichtig ist für Atalanta, der war vor 2-3 Jahren, hat er auch immer mal wieder so Phasen gehabt, wo er irgendwie mal 8-9 Tore gemacht hat, viele Assists. Mhm. Ist ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn sie da wieder sozusagen einen größeren Spread haben an verschiedenen Torschützen und welchen die Gefahr erzeugen.
Auf jeden Fall. War ansonsten auch so ein unterhaltsames Spielchen. Also da schließt sich bei Venezia so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorhin zu Parma gesagt habe. Und auch, was du gestern im Live-Kommentar zu Kiel gesagt hast, die spielen immer gut mit, fangen sich aber relativ naiv irgendwie oder durch schlimme Klöpse die Tore. Also beim 2-0 ist es so ein klassisches nimm du ihn, ich hab ihn sicher, zwischen Candela und Svoboda. Keiner geht hin, Retegi geht hin, steht frei vorm Tor, macht ihn halt rein. Sehr, 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 also Aufsteiger, Platz 20, das passte alles gut zusammen so. Dafür guter erster Auftritt von Filip Stankovic, Sohn von Dejan, im Tor bei Venezia. Und wenn es nach mir geht, hat er Joron damit verdrängt.
Ja, ich glaube, das ist in der letzten Folge auch schon mal durchgeklungen, dass wir von dem nicht ganz überzeugt waren. Ja, ist eigentlich Candelabe, ist nicht der Sohn von Vincent Candelabe?
Ich glaube, nee, ich habe das auch mal nachgeguckt und gut, der ist italienischer Staatsbürger, das könnte natürlich trotzdem sein, weil Vincent in dieser Zeit immer in Italien gespielt hat, aber wir haben, glaube ich, in der Transfermarkt-Datenbank da keine Connection zwischen den beiden.
Okay. Dann müssen wir den Hut ziehen vor der Fiorentina.
Ja, wow.
Da werden ja Tore geschossen. Und zwar jede Menge. 6:0 gewinnt man in Lecce. Cataldi, Colpani, Beltran, Parisi. Okay, zwischendurch in der 43. Rot noch für Lecces Gallo. Aber ich glaube, es ist ganz gut gewesen bei der Fiorentina, dass sie da mal, und darf man ja auch nicht unterschlagen, dass sie es dann zuletzt gegen Milan gewonnen haben.
Stimmt, ja.
Man darf generell nicht unterschätzen, dass die Fiorentina, wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal so nach dem, ich habe noch ein bisschen so den Saisonstart, ne, mit dem 0-0 gegen Venezia, das Spiel gegen Monza, dann verliert man gegen Atalanta, ja, und dann 0-0 gegen Empoli, aber dann seitdem, also die Fiorentina, ich gucke gerade mal, die sind ja auch auf Platz 5 hochgesprungen.
Ja, genau. Das ist natürlich, wenn du 2 oder 3 Spiele in Folge gewinnst, so am Anfang, wenn auch alles dicht zusammen ist, dann geht das auch schnell, ne? Aber Vielleicht hat man jetzt so langsam den Rhythmus, den Palladino von der Mannschaft will. Vielleicht haben sie den jetzt einfach so langsam drin.
Und dann hat vielleicht auch irgendwie so dieses Schlusstrettel nicht so gefährlich sein, hat der Kollege Italiano mit nach Bologna genommen.
Ja, genau.
Und vielleicht ist Palladino der bessere Trainer als Italiano? Mal gucken.
Ist natürlich, Moise Kean hätte auch noch ein Tor schießen können oder vielleicht sogar müssen. Hat er nicht gemacht, aber trotzdem glaube ich, trotz auch von ihm gute Leistung. So.
Ja.
Bei Lecce dagegen Torverhältnis von 3 zu 18 jetzt. Wir haben sie, glaube ich, auch beide als Absteiger getippt.
Ich glaube auch, ja.
Kann man sich natürlich dann auf die Schulter klopfen. Gotti soll, so hieß es zumindest am Sonntagabend in den gängigen italienischen Medien, diese Woche noch nicht entlassen werden.
Okay, na gut für ihn.
Ja. Dann auch, weil ja unter der Woche der Vertrag mit Patrick Dorgu bis 2029 verlängert worden ist, was eine ganz schöne Ansage ist für einen Abstiegskandidaten mit einem, der sicherlich 30 bis 40 Millionen kosten wird, je nachdem, wie hoch jetzt seine Ausstiegsklausel ist. So lange zu verlängern, starke Arbeit. Dachte dann jetzt mal sehen, ob der Vertrag auch für die zweite Liga gültig ist.
Okay. Ja. Bei Torino, so war Noli Magic dann schon ein bisschen vorbei, ne?
Mhm. 4 Niederlagen in Folge.
Verlieren 2-3 bei Cagliari. Nicolas Viola hatte die in Führung gebracht. Dann aber Sanabria und Caro Linetti vor und nach der Pause drehen das Spiel für Di Toro. Dann kommt Palomino. Hallo.
Mhm.
Stimmt, der Spiel ist bei Cagliari. Oh Gott. 74. und noch ein Eigentor von Sol Coco und damit, ja, du hast geschrieben, Nicola Magic dagegen am Wirken, ja?
Ja, tatsächlich. Also nach den ersten Spielen hätte ich es nicht für möglich gehalten, aber jetzt haben sie aus den letzten 4-3 Siege und einen Unentschieden. Respekt. Mal sehen, ob sie das halten können. Cagliari und Nicola immer zu gönnen, eigentlich.
Ja, finde ich auch. Und noch was Erwähnenswertes sonst aus dem Spielchen, das ist an mir vorbeigezogen, meine ich.
Oh, nicht so richtig. Also Vanja Milinkovic-Savic haben wir immer gelobt beim Freistoß von Nicolas Viola. Verschätzt er sich ein bisschen, der kommt da mit 450 km/h ungefähr an und er will ihn fangen. Rutscht ihm dann so durch die Arme. Der erste Lapsus von ihm in dieser Saison. Und Linetti, der auch ein sehr schönes Tor macht, da dachte ich guck mal, wie alt der ist. Hat jetzt eher so auf 34 getippt, der ist 29.
Aber echt, ne? Ich habe letztens auch mal wieder in meinem, sozusagen, ich habe immer diese Spieleretiketten in digitaler Form in verschiedensten Ordnern abgelegt und alten und irgendwie bin ich letztens mal, das war vor dem Genua-Derby in der Coppa, habe ich mal geguckt, was ich alles noch so an Samp-Etiketten hatte.
Wegen Borini oder war das, ne?
Ich glaube, es war wegen Borini, aber da ist mir halt auch irgendwie noch einmal in irgendeinem, das muss halt aus 2017 oder 2018 gewesen sein. Da hat mir auch Linetti über den Weg gelaufen. Der war doch dabei zusammen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja. Jo, aber kurz zu Torino noch. Klassisches Torverhältnis von 14 zu 14. Das ist mein Torino.
Das ist ja, es ist eigentlich genauso wie unter Juric, nur dass es eben 14 zu 14 und nicht 5 zu 5 ist.
Ja, genau. Und du musst halt dann zwischendurch mal welche wieder 1-0 gewinnen. Mhm. So. Naja. Apropos. Lautaro Martinez besorgt den 1-0-Auswärtssieg Inters bei der Roma im absoluten Spitzenspiel. War es auch ein Spitzenspiel, Marius?
Ich fand's gut anzugucken. Und Carsten Fuß hat uns auch also sehr angemessen in dieses Spiel hereingebracht. Also da selbst in den im Highlight-Video haben sie das komplett drin gelassen, wie er, glaube ich, gefühlt am Stück 3 Minuten auf Italienisch spricht. herausragend. Ja, aber eigentlich bis zum Gegentor finde ich, dass die Roma sehr, sehr gut mitgespielt hat und es nicht, könnte nicht sagen, dass das Inter, auch wenn sie vielleicht mehr den Ball gehabt haben, dass das wirklich zwingend war oder dass sie bessere Chancen gehabt hätten als die Roma. Beide hatten Abschlüsse, die mehr, mal weniger gefährlich gewesen sind. Aber Inter ist, finde ich, auch wenn sie gewinnen das natürlich dann, nachdem zuerst Zalewski und dann auch Cilic sehr, sehr schlecht aussehen.
Also wirklich beide sehen sehr, sehr schlecht aus. Und bei Cilic denke ich mir auch noch so, hey, also warum in die Mitte? Warum stoppst du den Ball in die Mitte ab? Der hat, also das kannst du mir nur so erklären, dass er nicht auf dem Schirm hatte, dass dahinter ihm jemand steht.
Das kann sein.
Weil er kann sich ja nicht denken, ich stopp den jetzt da und prügel ihn dann raus, dann hau ihn halt irgendwie zur Ecke. Ja. Weil er hat den ja auf dem Rechten, er kann ihn ja mit der Ecke irgendwie hinten in die Kurve schießen, gefühlt. So. Oder aus dem Stadion raus am besten noch so.
Ja. Naja, aber das ist natürlich dann Inter immer noch Spitzenmannschaft genug, um das dann auch über die Bühne zu bringen, so. Aber es, bis auf, dass sie das Ergebnis geholt haben, fand ich das noch nicht so Inter der Vorsaison-like. Weiterhin.
Lautaro Martinez im Übrigen, 133. Tor für Inter. Wettbewerbsübergreifend. Damit zieht er jetzt gleich mit Stefano Nias als der beste ausländische Torschütze in der Geschichte, den Nerazzurri. Svija finde ich nach wie vor einen sehr guten Torwart. Das
auf jeden Fall.
Noch sagen. Weil du auch sagst, Inter noch nicht das Inter der letzten Saison, auch Jan Sommer noch nicht der Jan Sommer der letzten Saison. Also er hat schon immer wieder Wackler drin. Ja. Ne? Also wie sie, jo.
Vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo er Martinez dann mal bringt. Den sie ja auch für 13 Millionen geholt haben oder so. Wer weiß.
Ja.
Naja, Spielminuten Mats Hummels. Er sagt es selbst bei Instagram, hat er seinen Team of the Season Champions League Ball in die Kamera gehalten und meinte, die Form dieser Trophäe spiegelt meine Spielminuten wieder oder irgendwie sowas. Finde ich ganz gut, wie er echt? Damit
Er hat gesagt, mehr Champions League Team of the Season Trophäen als Spielminuten.
Ah, okay, na gut.
Ja, aber er hat auch geschrieben und es mit Humor zu verstehen.
Ja. Also ich finde gut, wie er damit umgeht.
Ja.
Juric hat gesagt, er ist nicht noch nicht matchfit gewesen. Und dann ist er zwischendurch irgendwie nochmal krank gewesen. Also kommt bestimmt irgendwann.
Kommt noch. Was auch noch kommt, ist nach der Aufnahme der Montagabends-Klassiker Hellas gegen Monza, ohne da jemandem nahe treten zu wollen. Aber das ist eine Ansetzung, die mich heute Abend auf die Couch zieht, ne? Steht bei Monza vielleicht ihr auch bald einen Trainerwechsel bevor? Ihr nicht, oder? Die machen das erstmal so weiter.
Hätte ich jetzt noch nicht drüber gelesen. Natürlich müssen die auch irgendwann mal gewinnen. So.
Da wird sich wichtig, bevor man abreißen lässt. Jo. Ansonsten haben wir unter der Woche viel Europapokal. Milan eröffnet am Dienstag schon um 18.45 Uhr gegen Brügge. Dann spielen Juve gegen den VfB und Aston Villa gegen Bologna. Da könnt ihr auch, wenn ihr es nicht mit einem Team speziell haltet, sondern einfach mit dem Calcio an sich, das gerne in der Konferenz verfolgen, dann hört ihr mich bei Bologna schreien. Außerdem ist Atalanta zu Hause unterwegs gegen Celtic, das am Mittwoch dann im frühen Champions League Slot und im späten, am Mittwoch um 21 Uhr, hört ihr wieder mich in der Konferenz bei Ibe. Den Young Boys aus Bern gegen Inter auf dem Kunstrasen. Bin ich mal gespannt.
Das hat mir mein Lichtensteiner Arbeitskollege Max hat in den Chat geschrieben, dass am letzten Spiel Christian Streich bei den Young Boys im Stadion war. Und ich dachte, das reicht mir noch nicht für ein Gerücht. Ich glaube, der hat keinen Bock. Aber die suchen wohl.
Ah, okay, ja, die müssen extrem schwer sein. Aber es hat, dass dein Lichtensteiner Kollege nicht Stefan mit Vornamen heißt, wundert mich ein bisschen. Und Donnerstag wird gezockt in der Europa League. Die Roma hat Dynamo Kiew zu Gast. Lazio ist in Enschede bei Twente. Und auch die Fiorentina hat ein Gastspiel in der Schweiz in St. Gallen, dem Stadion, in dem ein IKEA drin ist.
Da war ich
mal zum Testspiel. Das ist einfach ein Stadion, in dem so eine Mall mitten im IKEA drin ist.
Geil.
Ja.
Ich kenne das nur bei Sporting, als ich in Lissabon war, das ist auch schon 10 Jahre her, da war ein Lidl da mit drin.
Ja, nice. Ja.
Aber St. Gallen ist, glaube ich, noch Enrico Maaßen Trainer.
Echt?
Ja.
Ah, das ist, da ist doch hier der Bochum-Trainer hingegangen, der jetzt nicht mehr Bochum-Trainer ist.
Der war da vorher 5 Jahre oder so, ja.
Ja, genau. Er meint, eigentlich ist es doof, da wegzugehen, weil er hat ja, bei St. Gallen hat er alles.
Ja. War nicht so der beste Move. Ja.
So, genau. Und wie wir in die Sendung reingekommen sind, gehen wir auch wieder aus der Sendung raus mit ein bisschen Smalltalk, liegen übergreifend. Was haben wir denn am Wochenende in der Serie A?
Das, viel. Also vielleicht müssen wir uns tatsächlich nächste Woche mal einen Gast einladen, denn Sonntag 18 Uhr, Derby d'Italia.
Ja, und ansonsten auch noch so Bologna-Milan ganz nett anzugucken, ja, wahrscheinlich.
Samstagabend das, genau.
Und am Sonntag nach dem Derby d'Italia noch Fiorentina-Roma. Oh ja. Und dann geht's schon wieder in eine englische Woche. Da wird ja in Deutschland Pokal gespielt, da zockt die Serie A durch.
Oh, okay. Oh,
da sind auch geile Spiele dabei.
Krass,
da reden wir dann, nächste Woche drüber. Ich freue mich schon auf Milan-Napoli. Kann ich schon mal sagen, habe gerade in meinen Kalender geguckt. Zack, 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 das ist ja schon auch wieder in der nächsten Woche. Es geht Schlag auf Schlag, jetzt geht es rein in den Schnitt, damit ihr das hört und uns Feedback geben könnt. Drückt auf Folgen und gebt uns ein paar Sternchen, wenn das in eurem Podcatcher möglich ist. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Weiterhin gerne die Kommentarfunktion dahernehmen, auch für Feedback oder Anregungen. Da sind wir offen für.
Absolut, absolut. Ansonsten viel Spaß mir dann mit den zwei englischen Wochen jetzt. Bleibt gesund. Das ist nicht so leicht in Deutschland aktuell, habe ich gehört.
Ich fahre nochmal mit dem Zehner an die Tankstelle. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder oder Montag.
Genau.
Wie auch immer.
Perfekt.
Tschüss ihr.
Bis dann. Ciao, ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. Pirlo. Pirlo.